Wir sind jetzt in Kapitel 3. Wir sind jetzt in Kapitel 13. Wir haben ja gesehen, Kapitel 12, Gehorsamswege führen oft in Schwierigkeiten. Und dann soll man nicht in Schwierigkeiten ausweichen, wie Abraham das jetzt gemacht hat. Das können wir davon lernen. Man findet dieses öfters, dass Gehorsamswege in Schwierigkeiten führen. Manche Christen sagen, als ich ungehorsam war und ungläubig, da habe ich keine Probleme gehabt. Jetzt, als ich gläubig geworden bin, haben die Probleme angefangen. Aber es sind Probleme anderer Art. Ja? Probleme nämlich, weil man konfrontiert wird, weil man sich auf die andere Seite gestellt hat und dem Feind nun ein Dorn im Auge geworden ist. Die Jünger waren mit dem Herrn Jesus unterwegs und er hat ihnen befohlen, sie sollen über das Wasser fahren, und dann kam der Sturm. Kann man nicht sagen, ja, wären sie nicht gefahren, hätten sie nicht gehorcht, dann wäre es besser gewesen, wären sie nicht in den Sturm gekommen. Gerade das Gehorsamsein brachte sie in den Sturm. Matthäus 8, oder? Und dann haben sie aber auch die Herrlichkeit des Herrn erlebt. Und der Herr verwendet Schwierigkeiten zum Segen für uns, wenn wir an ihm bleiben, an ihm hängen. Das hat auch Abraham jetzt zu lernen. Kapitel 13, Abraham zog von Ägypten hinauf mit seiner Frau und mit allem, was er hatte. Wir sehen, wie immer wieder betont wird, dass der Besitz, die Habe, wird in diesen Kapiteln immer wieder betont. Mit allem, was er hatte, und lot mit ihm ins Südland, ins Negev ist das, das Südland von Palästina. Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Ja, er ist reich geworden durch Pharao. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai. Also eben an die Stätte des Altars, den er zuvor dort errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn, den Namen Jahwes an. Zurück an den früheren Anbetungsort. Wiederherstellung heißt bis an die Weggabelung zurückkehren, wo man abgewichen war. Bis an den Ort zurück und dort wieder die Gegenwart des Herrn aufgesucht. Und jetzt kommen schwerere Prüfungen als Hunger. Jetzt wird Lot selber, der fleischliche Gläubige, der mit ihm gekommen ist, eine Prüfung für Abraham. Ist manchmal auch so bei uns, dass manchmal Prüfungen mit Gläubigen schwerere Prüfungen sind als Prüfungen mit Ungläubigen. Hat eine Schwester mir gesagt, die schwersten Prüfungen in ihrem Leben hat sie erlebt durch andere Christen. Das gibt es, kann passieren. Das ist die Frage, bestehe ich dann die Prüfung? Lot war hier auch also reich geworden und die Hirten von Lot und die Hirten Abrahams hatten Probleme, weil sie so viel hatten. Ja. So viel Schafe und Rinder und Ziegen und so weiter. Text. Das Land konnte es nicht ertragen, heißt es dann Vers 6, oder? Das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß. Und beachten wir jetzt in diesen Kapiteln, wie oft, auch Kapitel 14 dann, wie oft von der Habe die Rede ist. Ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pherezeiter im Lande. Also das auch noch. Nicht nur Streitigkeiten unter Brüdern, sondern auch die Feinde sind da, die Ungläubigen sind da. Lot war einfach mitgezogen mit Abraham, damals schon. Er war nicht in der gleichen Art wie Abraham. Seine Neigungen waren nicht geläutert, sein Auge war nicht einfältig, seine Hingabe war nicht ganz. Und Abraham lernte auf Gott zu blicken. Nun, also Streit unter den Hirten. Streit ist an sich nicht unbedingt negativ, wenn man daraus lernt. Der Paulus sagt, es müssen Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Und Abraham bewährt sich und Lot letztlich nicht. Lot liebte letztlich die Welt und was in der Welt ist. Also Abraham spricht zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten. Wir sind Brüder. Wir sind Verwandte. Steht dir nicht das Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Also unsere Devise sollte auch so sein. Lass nicht Zank sein zwischen dir und mir. Wir sind Brüder. Wir sind Geschwister. Es ist ganz schlimm, wenn Christen streiten. In Österreich haben zwei Brüder gestritten. Und das Thema war Hausbauen. Der eine baut mir vor und nimmt mir die Sonne weg. Da kann man streiten. Entstand ein bitterer Streit. Sehr traurig. Lass doch nicht Zank sein zwischen dir und mir. Und Abraham besteht seine Prüfung. Kapitel 12 in Ägypten hat er seine Prüfung nicht bestanden. Jetzt hat er seine Prüfung bestanden. Abraham lernt. Da erhob Lot seine Augen und besah die ganze Gegend. Also Lot, such dir aus, wo du hin willst. Ich gehe woanders hin. Lot hob seine Augen und besah die Gegend am Jordan. Denn bevor Jahwe Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis nach Zoar hin, wie der Garten Jahwes, wie das Land Ägypten. Wie der Garten des Herrn, also wie Eden. Ja. Der Lot denkt sich, ha, ich mache mir ein zweites Paradies, ein zweites Eden. Dort ist es schön, dort gehen wir hin. Und später hat Gott ihn dann herausretten wollen und dann wollte er nicht mehr mit. Ich habe mir hier die Lektion aufgeschrieben, wenn man sich auf Erden gut einrichtet, dann kann es passieren, dass man dann, wenn der Herr ruft, dann nicht mehr weg will. Ein Bruder hat das mal gesagt. Oder? Wenn es zu gut geht, dann ist es auch nicht gut. Dann haben wir keine Sehnsucht mehr nach dem Himmel. Dann bleiben wir lieber auf der Erde. Das war hier dann auch ein Problem für Lot. Die Leute zu Sodom waren böse, heißt es dann in Vers 13. Sündigten sehr gegen den Herrn. Lot erwählte sich also diese ganze Gegend am Jordan, zog nach Osten, trennte sich ein Bruder von dem anderen, Vers 11. Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Jordan-Gegend und er schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Hier sehen wir wieder etwas von dem Humor Gottes. Ein bisschen verborgen, aber es ist. Abraham wohnt im Lande Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Jordan-Gegend. Das ist das Gleiche, wenn ich sagen würde, Lot wohnte in Zürich und Abraham wohnte in der Schweiz. Oder? Abraham wohnt in Kanaan. Überall. Alles gehört dir, Abraham. Alles. Im ganzen Land. Du hast nichts verloren. Gar nichts verloren. Und der Herr sagt dann zu Abraham, heb deine Augen auf. Vers 10, Lot hob seine Augen auf. Vers 14, Jahwe sagte zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe deine Augen auf. Schau, zieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Das ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben auf ewig. Abraham, du hast nichts verloren. Es gehört alles dir. Das werde ich dir alles geben. Schau dir, was ich dir gebe. Schau dir das an. Durchzieh das Land. Mach eine Tour durch das Land, oder? Vers 15, denn das ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben auf ewig. Und ich werde deinen Samen machen wie den Staub der Erde. Wenn ein Mensch den Staub der Erde zählen kann, soll man auch deinen Samen zählen können. Steh auf, durchzieh das Land in seiner Länge und seiner Breite, denn dir werde ich es geben. Mach eine Tour und schau dir an, was du hast, was ich dir gebe. Die Länge und die Breite und die Tiefe und die Höhe. Das erinnert uns an Epheser, Kapitel 3, Vers 18. Dort steht, dass die Gläubigen sollten auch eine Tour durch das geistliche Land machen, das der Herr ihnen gegeben hat, in Christus. Schau, was du hast in Christus. Und gerade wenn es um die Frage geht, ja, Haus bauen oder Sonne wegnehmen oder andere Dinge, soll ich verzichten, soll ich nicht verzichten? Schau auf das, was du hast. Schau, was der Herr dir gegeben hat. Die Trennung brachte dem Abraham keinen Schaden, sondern offenbarte nur seine himmlische Gesinnung und befreite ihn von diesem Bremsklotz namens Lot. Das ist alles zum Segen. Auch so, auch in dieser, auch hier zum Segen. Ja. Durchzieh das Land. Schau dir an, was du hast. Schau die Dimensionen des Heilslandes in Christus, das dir gegeben ist. Epheser 3, Vers 18, solltest du lesen. Epheser 3, 18. Vers schon ein bisschen vorher. Hier ist die Rede in Epheser 3, dass Gott uns, also Paulus betet, er beugt die Knie vor dem Vater, damit er euch gebe, Vers 16, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft zuzunehmen an Stärke, an Macht, durch seinen Geist in den inneren Mensch hinein. In den inneren Menschen hinein soll diese Stärke mehr und mehr hineinwirken, um Christus wohnen zu lassen in euren Herzen durch den Glauben, damit ihr als solche, die in Liebe gewurzelt und gegründet sind, völlig imstande seid, mit allen Heiligen zu erfassen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist. Nämlich die Höhe und die Tiefe und die Breite, das sind alle Dimensionen dieses Heils, das wir in Christus haben. Von all dem, was wir haben, wir sollen das mal ausloten, alles. Also Christus soll uns Kraft geben, damit wir erfassen, zusammen mit den anderen Gläubigen, erfassen, was wir alles haben und zu erkennen die Liebe Christi, die die Kenntnis übersteigt. Durchzieh das Land in seiner Länge und in seiner Breite, denn dir werde ich es geben. Uns hat es schon gegeben in Christus. Aber er muss noch warten. Aber er hat es im Glauben. Er hat nur, was er hat, hat er nur im Glauben. Er hat nichts im Schauen. In einem gewissen Sinn sind wir ähnlich wie wir, oder? Wir haben auch noch nicht ganz im Schauen. Wir sehen nicht, was wir haben. Das war wichtig für den Abraham, dass er jetzt hier sich das anschaut, was er hat. Denn die nächste Prüfung kommt bestimmt. Und er soll sich bewusst werden, Gott hat ihm alles gegeben. Abraham schlug Zelte auf. Er kann keine Häuser bauen, schlug Zelte auf. Und er kam und wohnte unter der Terebinten Mamres. Mamre, Festigkeit, die in Hebron sind. Hebron heißt Gemeinschaft. Und er baute dort Jahwe einen Altar. Wiederum. Er baute dort Jahwe einen Altar. Ich habe gesagt, viermal baut er einen Altar. Einmal zwischen Ebal und Galizim in Kapitel 12, Vers 7 baut er den ersten Altar. Kapitel 12, Vers 8 baut er den zweiten Altar. Bethel, oder? Zwischen Bethel und Ai. bei Hebron jetzt hier baut er den dritten Altar und in Moria baut er den vierten Altar, dort wo sein Sohn geopfert wird. Viermal lesen wir das bei ihm. Anbetung steht bei ihm an erster Stelle. Isaak baut vier Brunnen, Jakob baut vier Gedenksteine und Josef hat viermal besondere Kleider. Wir kommen noch drauf. Abraham wird mehrmals entscheidend erprobt und er muss lernen verzichten. In Kapitel 12 musste er verzichten auf die Heimat in Ur, in Chaldea und in Haran. Kapitel 13 muss er jetzt verzichten auf die besten Weideplätze. Kapitel 14 wird er auch lernen zu verzichten. Und Kapitel 16 muss er nochmal lernen zu verzichten. Und zum Schluss auf den Isaak muss er auch noch verzichten. Die Schule hört nicht auf. Die Schule geht bis zum Schluss. Eine Schwester hat mir mal gesagt, das war die Frau von einem gewissen Richard Haverkamp, hat mir gesagt, ich war ein junger Christ, sie hat gesagt, das Selbstverleugnen, das wird bleiben. Bis zum Sterben. Das ist nicht so, dass du einmal einen Stand erreicht hast und so, jetzt bin ich ein reifer Christ, jetzt brauche ich mich nicht mehr selbst zu verleugnen. Aber Abraham gewinnt dadurch. Er gewinnt und gewinnt und gewinnt durch das Verzichten. Das schauen wir uns ein bisschen an noch. Also Lot wählte falsch. Lot schaute auf den äußeren Anschein, nicht auf die ewigen Werte. Und Lot hat nicht nur selber verloren, er hat auch, was seine Familie betrifft, eine schlechte Wahl getroffen und er wird seine Familie verlieren durch diese schlechte Wahl. Es sind Fragen zu Kapitel 13. Wir haben es jetzt ein bisschen recht schnell durchgelesen. Aber es sind Fragen dazu. Oder, ja. Nochmal der letzte Satz. Hebe deine Augen auf und nach Nord, nach Süd, nach Ost, nach West, nach alle Richtungen sollte er ziehen, einfach sich das Land ansehen. Ich verstehe nicht genau, wo das Problem ist. Ich weiß nicht, ob das was Besonderes bedeuten soll, dass er zuerst nach Norden. Es steht nicht, es werden einfach alle vier Himmelsrichtungen genannt. Er soll das ganze Land sich anschauen. Richtung Mitternacht, Richtung Negev, nicht Richtung Aufgang und Richtung Meer, heißt es im Hebräischen. Also die Himmelsrichtungen sind im Hebräischen ein bisschen anders angegeben. Aber das Gleiche, Mitternacht heißt Norden und der Negev ist Süden, oder? Die Negev, das Südland und Richtung Aufgang der Sonne und Richtung Meer ist das westliche Meer. Also das Mittelmeer. Übrigens, einer der Brüder hatte die Frage, ob denn der Abraham, wie sich der Abraham mit dem Pharao verständigen konnte. Oder ob der Abraham Ägyptisch gelernt hat oder ob man mehrere Sprachen gesprochen hat damals. Hat jemand da eine Idee, wie das war? Wie konnten sie sich verständigen mit den Ägyptern? Hat jemand da irgendwie was gearbeitet? Bitte, Dolmetscher. Josef hat auch mit Dolmetscher, ja, stimmt. Vielleicht gab es solche Dolmetscher schon. Das wäre eine.
Da waren aber ganz schnell Sprachstudien betrieben.
Naja, sind ja doch mittlerweile schon, wir haben gesagt 100 Jahre nach der Sintflut, oder? Das war also 1550. Nein, was? Nach Adam, ja, 1650 nach Adam, Entschuldigung, 1750 nach Adam. Das bedeutet also etwa 2000 und. 2400, 2300, 2200 vielleicht. Und dann verlaufen noch gewisse 200 Jahre bis zur Zeit Abraham, oder vielleicht 100 Jahre sind auf jeden Fall verlaufen zwischen der Sprachenverwirrung und dieser Begebenheit. Mindestens 100 Jahre, mindestens. Und in 100 Jahren kann man schon eine Sprache lernen. Also Kapitel 14, es begab sich zu der Zeit am Raphels des Königs von Sinar und Ariochs, des Königs von Elassar und Kedorlaomers, des Königs von Elam und Tidals, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, mit Birsa, dem König von Gomorra und mit Sinab, dem König von Adama. Und mit Semeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar, diese alle verbündeten sich und kamen in das Land Siddim, wo nun das Salzmeer ist. 12 Jahre waren sie dem König Kedorlaomer untertan gewesen, aber im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Darum kam Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter, die Hochwüchsigen. Die Rephaim, das sind die, so dürften groß, sehr große Leute gewesen sein, so eine Art Riesen, zu Astaroth-Karnaim und die Susita, zu Ham, die Emita in der Ebene von Kiriathaim und die Horita auf dem Gebirgland Seir bis Elfaran, das an der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kedesh und Kadesh, und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hazitz und Tamar wohnten. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, also 5 Städte in Sodom und Gomorra Gegend. Und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Siddim, gegen Kedorlaomer, den König von Elam, und Tidal, den König von Goyim, und Amraphel, den König von Sinnaar, und Arioch, den König von Elassar, 4 Könige gegen 5. Das Tal Siddim aber hatte viele Erdpechgruben oder Asphaltgruben. Ja. Und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen da hinein. Und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Da nahmen sie alle Habe von Sodom. Alle Habe, beachten wir wieder. Alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Und sie nahmen auch mit sich Lot, den Sohn von Abrahams Bruder, seine Habe und zogen davon. Er wohnte nämlich in Sodom mittlerweile, ja. Da kam einer, der entronnen war, und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Also hier ist also jetzt berichtet von einem Krieg. Könige heißt natürlich so, nicht im Sinne, wie wir uns Könige vorstellen, von einem Riesenreich, sondern Könige waren hier Stadtkönige. Stadtkönige, die also sich dann vereinigten miteinander und nun diese Abgefallenen wieder zurückzubringen. Und Sodom und die Verbündeten haben verloren, sind da in die Asphaltgruben reingefallen und der Rest, also und jedenfalls wurden die dann weggeführt. Die einen sind geflohen, die anderen haben sie gefangen genommen. Und sie nahmen all ihre Habe, alles, und Lot und seine Habe. Betonung liegt wieder auf den Gütern, und Abraham zieht dann aus, also dass er fährt. Sein Neffe, der ihm nur Probleme macht, macht ihm hier wieder zu schaffen, aber er ist gnädig und er läuft ihm nach, um ihn zu retten. Übrigens, auch für die Sodomiter ist das schön zu erfahren, dass sie gerettet werden, oder? Es war nicht nur Lot, der gerettet wurde, alle Sodomiter wurden befreit durch Abraham. Abraham war ein sehr reicher Mann, hatte da eine ganze Reihe von Knechte, 318 Knechte. Also, Abraham nimmt seinen Verbündeten von Eschkol und seine Leute mit. Wer bewaffnet seine 318 Knechte, die in seinem Hause geboren waren, und jagte ihnen nach bis nach Dan, also bis in den Norden hinauf, heißt es, ganz bis in den Norden, wo später das, der Stamm in Dan gewohnt hat. Und er teilte seine Schar, überfiel sie des Nachts mit seinen Knechten und schlug sie und jagte ihnen nach bis Hoba, das zur Linken der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück. Betonung liegt wieder auf der Habe. Auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe brachte er zurück, auch die Frauen und das Volk. Als er nun zurückkam von dem Schlag gegen Kedorlaomer und gegen die Könige, die mit ihm waren, ging ihm der König von Sodom entgegen ins Tal Schawe, das ist das Königstal, übrigens das Kidron-Tal, östlich der Stadt Jerusalem, ist dieses Schawe-Tal. Und dort im Kidron-Tal, dort begegnet ihm Melchisedek, Vers 18, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Also Gott ist gnädig mit den Sodomitern. Gott kümmerte sich um die Leute von Sodom, die eigentlich sündige Leute waren. Sie sündigten sehr gegen den Herrn, hatten wir gelesen in Vers 13. Sie sündigten sehr gegen Jahwe. Aber Gott in seiner Güte rettet sie aus den Feinden, aus Feindeshand durch Abram. Aber sie wollten dieses gütige Reden Gottes nicht verstehen. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Hören wir in Römer 2. Gott ist gütig, um diese Leute zur Buße zu leiten. Lässt sie nicht in Feindeshand. Aber sie verstehen die Sprache Gottes nicht. 24 Jahre später müssen sie dann Gottes Gerichtsreden verstehen lernen. Jetzt verstehen sie nicht Gottes gütiges Reden, der sie rettet, der ihnen eigentlich helfen, sie zur Buße führen möchte. Aber sie wollen nicht. Und Lot wird auch befreit und seine Familie und seine Habe wird zurückgebracht. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Also jetzt in dieser kritischen Zeit, nach dem Sieg gegen die Könige, der König von Sodom macht sich auf und will jetzt dem Abraham entgegengehen, will ihn belohnen, Vers 17, ging ihm der König von Sodom entgegen ins Tal Schawe, das ist das Königstal. Aber bevor der König von Sodom kommt, kommt ein anderer König dazwischen. Und er ist ein geheimnisvoller König, er ist König von Salem, das heißt König von Jerusalem, König des Friedens, Shalom, König von der Stadt Salem, und brachte Wein und Brot herbei, das heißt, um sie zu stärken, die mit einer königlichen Speise sozusagen, königliche Speise, Brot und Wein, nicht Brot und Wasser, Brot und Wein. In 1. Samuel 16, Vers 20 erfahren wir auch, Brot und Wein wird gebracht der Isai nahm seinen Esel mit Brot und Schlauch, ein Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es durch seinen Sohn David an Saul. Der König soll gute Speise bekommen. Also ist was Besonderes. Und dieser Melchisedek brachte Brot und Wein herbei, tischte ihm auf. Er war ein Priester Gottes des Höchsten. Hier kommt das erste Mal dieses Wort vor, El Elyon. Er war Priester des El Elyon. Melchisedek heißt auf Deutsch übersetzt König der Gerechtigkeit. Melchizedek, König und auch eben der König von Salem, König von der Friedensstadt, König des Friedens. Psalm 76, Vers 3. Salem ist der alte Name für Jerusalem. Psalm 76, Vers 3. Wird dieser alte Name nochmal erwähnt, alte Name Jerusalems. Und dieser Melchisedek kommt und er segnete ihn, also Melchisedek segnet den Abraham und sprach, gesegnet seist du, Abraham, von Gott, dem Höchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und er, Abraham, gab ihm den Zehnten von allem. Also, dieser besondere König, der gleichzeitig auch ein Priester ist, wie wir erfahren, ein Königspriester, ein Priester von El Elion, Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt, segnet hier den Abraham. Und zu einem ganz kritischen Zeitpunkt, zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt, denn sobald Melchisedek da gewesen ist und ihm jetzt von diesem Gott des Höchsten etwas gesagt hat, dem alles gehört, was Himmel und Erde, in Himmel und Erde ist, dem Besitzer von Himmel und Erde. Gerade nachher kommt jetzt der König von Sodom auch an und der König von Sodom spricht zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Er will ihn reich belohnen. Ach, du kannst alles haben, kannst alles, allen Besitz, unseren Besitz kannst du haben, aber die Seelen gib mir zurück. Und Abraham sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu Jahwe, zu Gott im Höchsten, zu El Elion, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden, noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die jungen Männer verzehrt haben und den Teil der Männer Aner, Eschkol und Mamre, also seine Verbündeten, die mit mir gezogen sind, die lass ihren Anteil nehmen. Aber was mich betrifft, ich will nichts und meine Knechte auch nicht. Also Abraham sollte lernen, nichts von den Heiden zu nehmen. Und hier hilft ihm Gott und Gott zeigt ihm, schau, ich bin der El Elion, ich bin der, der Himmel und Erde besitzt. Ich bin der, dem alles gehört. Von wem willst du Lohn haben? Von wem nimmst du Lohn? Von wem nimmst du Reichtum? Er hat gelernt, der Abraham. Pharao hat ihn reich gemacht, das hat ihm noch nicht gut getan. Und jetzt, nein, ich nehme nichts von diesem sodomitischen König. Und dazu hat ihm Gott geholfen durch diese Offenbarung, durch Melchisedek, die Offenbarung, die er bekommen hat über einen Gott, dem Himmel und Erde gehört. El Elion. Gott hat ja also dem Abraham durch den Besuch des Melchisedek vorbereitet. Und so wurde Abraham ein gewaltiges Zeugnis vor dem König von Sodom. Den Segen will ich nicht von dem König von Sodom, aber den Segen will ich von Melchisedek, dem Priester El Elions. Von dort will ich ihn nehmen. Und es ist, viele haben sich gefragt, wer ist dieser geheimnisvolle Melchisedek, wer ist das? In Hebräer Kapitel 7 wird nochmal von ihm gesprochen und im Psalm 110 auch noch. Psalm 110 heißt es, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Es gab ja damals noch keine Priester Israels. Es gab ja noch kein Volk Israel. Es gab keine Leviten. Aber es gab schon Priester Jahwes, Priester El Elions, offensichtlich. Und hier ist dieser eine Melchisedek. Er erscheint plötzlich auf der Bildfläche und er verschwindet wieder, ohne dass wir irgendwas von ihm erfahren. Wir wissen nicht, woher er kommt. Gerade bei einem Priester ist es wichtig, dass er ein Geschlechtsregister angeben kann, oder? Buch Esra. Der Priester muss schon beweisen können, dass er von der die richtige Abstammung hat und so weiter. Von dem erfahren wir gar nichts, ohne Geschlechtsregister. Und dann verschwindet er auch wieder und er erscheint nicht wieder. In der ganzen Geschichte im ersten Buch Mose nirgends kommt er mehr vor. Nur noch im Psalm 110 lesen wir von ihm nach der Ordnung Melchisedeks, ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Soll der Messias werden, ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Das ist Psalm 110, Vers 4. Und dann noch in Hebräer 5, 6, 7 wird dieser Vers zitiert aus Psalm 110. Und in Hebräer 7 wird ein bisschen mehr davon gesagt, von diesem Melchisedek. Hebräer 7, Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham begegnete, als dieser zurückkehrte, nachdem er die Könige geschlagen hatte und er ihn segnete, dem Abraham auch ein Zehntel von allem zuteilte, der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit ist, dann aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, was für Priester sehr ungewöhnlich ist, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, nicht Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohne Gottes ähnlich gemacht, dieser bleibt Priester für immer. Also Melchisedek, so wie er dort erscheint im Alten Testament, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Das heißt nicht, dass er keinen Vater hat und keine Mutter und dass er keinen Anfang, das heißt nicht, dass er nicht einen Anfang der Tage hätte. Manche haben gemeint, es sei vielleicht ein Engel gewesen, aber ein Engel hat ja auch einen Anfang der Tage. Ja, dann muss es der Sohn Gottes selber gewesen sein oder Gott selber. Nun, wir werden ihn eines Tages vielleicht treffen, wenn er ein Mensch gewesen ist, und wenn er kein Mensch gewesen ist, werden wir ihn auch treffen. Aber mir scheint, dass es nur gemeint ist hier im biblischen Bericht, dieser ohne Vater und ohne Mutter und ohne Geschlechtsregister. Also er ist dem Sohne Gottes ähnlich gemacht, nicht er war der Sohn Gottes. Er ist ähnlich gemacht dem Sohne Gottes. Das heißt, in dieser Hinsicht gleicht er dem Sohne Gottes. Warum? Weil er keinen Anfang hat noch Ende des Lebens, so wie er berichtet wird, also was den Bericht betrifft, ja, für den Priester.
Gottes Namen Elion, ist der bis in dieses Kapitel 14, wird er schon mal irgendwo verwendet worden?
Das erste Mal Elion, dass es überhaupt vorkommt, Elion, ich kann gerade nachschauen, wann es noch vorkommt, es kommt gar nicht so oft vor in der Bibel, El Elyon. Moment mal, jetzt schauen. Ah, schon wieder falsch. El Elyon. Das war Vers, was war das für Vers 18? Also es kommt dann in den Psalmen sehr häufig vor. In 4. Mose 24 noch einmal, aber nicht Gott, sondern einfach der Höchste. Ja, Gott wird einfach als der Höchste betitelt. Gott, der nicht El Elyon, sondern nur Elyon. Ja. Ebenso in 5. Mose 26. Nein, das ist nicht auf Gott bezogen. Nein. Entschuldigung. Und dann noch, kommt es noch vor, der Höchste ohne Gott, 5. Mose 32, kommt es noch einmal vor, Vers 8. Und aber dann nur noch in den Psalmen, Jahwe der Höchste, Jahwe der Höchste, Psalm 7. Und da kommt etwa so 20 Mal in den Psalmen immer nur der Höchste vor. Aber dann, El Elyon selber, diese Verbindung El Elyon selber, habe ich jetzt nur hier, El Elyon. Nur hier. Also El Elyon, diese Verbindung nur hier. Der Höchste als solcher, Gott selber als der Höchste kommt schon öfters vor. Ja, auch im Buch Daniel noch. Buch Daniel Kapitel 7, der Höchste, die Heiligen des Höchsten. Da kommt es auch noch vor. Etwa 20 Mal im Psalm. Aber der Begriff El Elyon als Verbindung, nur hier, einzigartig.
Eine Frage.
Bitte.
Verbinden sich die Ausleger nicht darin, das außenliebische Bild, das Gerhard hat in Luther? Das in den Begründungen des Geschlechts ist nicht angegeben.
Ja, nur diese Begründung. Das, es heißt, also vom biblischen Bericht her ist das Geschlecht nicht angegeben. Und wenn er jetzt nicht der Sohn Gottes ist, sondern nur dem Sohn Gottes ähnlich ist, dann war er nicht der Sohn Gottes, dann muss er ein Mensch gewesen sein. Und jeder Mensch hat einen Anfang und ein Ende. Mal also nur so weit. Es heißt nicht, er ist der Sohn Gottes, oder im Hebräer 7, sondern er ist dem Sohn Gottes ähnlich, in dieser Hinsicht ähnlich gemacht. Er ist eine geheimnisvolle Person, das stimmt. Und er erscheint und er ist dann wieder weg. Kommt nur hier vor. Und Abraham gibt ihm den Zehnten von allem. Und der Hebräerbriefschreiber zeigt dadurch, dass auf diese Weise sozusagen der Levi, der noch in den Lenden des Abraham war, der das Priestertum später bekam, hat dann den Zehnten gegeben. Der Levi, der später den Zehnten empfängt, ja, von dem Volk. Und dadurch also Hebräer 7 verwendet das, um zu zeigen, dass das melchisedekische Priestertum ein Priestertum nach höherer Ordnung ist. Und dass der Herr Jesus genau nach dieser höheren Ordnung ein Priester gewesen ist, beziehungsweise ein Priester bleibt, Priester geworden ist mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt. Du bist Priester, also als er in den Himmel gefahren ist, hat Gott zu ihm gesagt, du bist Priester in Ewigkeit. Und er bleibt Priester. Und dann haben wir jetzt einen König und Priester, einen, der König und Priester zugleich ist. Das ist einzigartig in der Bibel. Ein Priester kann nicht König sein. Außer Melchisedek. Das ist einzigartig, dass ein Priester gleichzeitig König ist. Bei den Israeliten war der Priester aus dem Stamme Levi und der König aus dem Stamme Juda. Also ist es unmöglich, dass ein Priester König sein kann. Aber Jesus Christus ist Priester nach der anderen Ordnung und er ist der beides ist. Zacharia Kapitel 6, er ist Priester und König auf dem Thron. Zacharia 6, Vers 13, glaube ich. Ja, er wird den Tempel Jahwes bauen und er wird Majestät tragen, er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen und er wird Priester sein auf seinem Thron und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden, nämlich dem Priestertum und dem Königtum, sein. Also ein Priester auf dem Thron, das ist das Einzigartige. Jesus Christus. Maria ist aus dem Stamme David, also ist von David abstammend, vom Stamme Juda. Josef auch. Sind beide von Davids Hause abstammend. Wir hatten einen katholischen Priester, der in Österreich, der hat sich geärgert über die Christen und so. Und da gab es mal irgendeine Streitdiskussion mit dem Priester und dann hat einer der Brüder von uns gefragt, den Priester gefragt, er soll ihm denn nun sagen, nach welcher Ordnung er denn Priester ist. Also gesagt, sagen Sie mir, nach welcher Ordnung sind Sie Priester? Nach der Ordnung Aarons oder nach der Ordnung Melchisedeks? Dann schaut der katholische Priester ihn an, weiß nicht, was er sagen soll. Wenn er sagt, nach der Ordnung Aarons, dann weiß er, das stimmt nicht, denn er ist ja nicht ein jüdischer Priester. Wenn er sagt, nach der Ordnung Melchisedeks, kann er auch nicht sagen. Und dann hat er sie, weil er kann nur sagen, nach der Ordnung Roms. Aber dann steht er nicht auf biblischem Boden. Und er war wirklich in der Klemme, der Priester. Ja, konnte nichts sagen. Und weil er behauptet, wir sind keine Priester und wir dürfen uns das nicht anmaßen, was wir tun und so weiter. Und dann hat er gesagt, sag ich uns, welcher Ordnung, nach welcher Ordnung sind Sie denn Priester? Wir sind Priester, weil wir mit Christus, dem großen Priester, verbunden sind. Alle aber dann, und nicht nur die und schon gar nicht ungläubige römische Priester, die in Wirklichkeit Götzenpriester sind. Nichts für mich, sagt Abraham, nichts für mich. Abraham lernt, nicht die Habe ist wichtig. Nicht die Habe ist wichtig. Sondern der El Elyon ist wichtig. Güter oder Leben? Wohlergehen oder die Frau, Sarah? Die Mutter des Nachkommen, des Samens. Er hat sich für Wohlergehen entschieden. Kapitel 12. Kapitel 13. Güter, reiche Wasserebenen, Wassergegenden für die Tiere und so weiter. Oder das Land, das Gott eines Tages geben wird. Also der Abraham hat gewählt zwischen irdisches Land oder Gott. Und jetzt wieder. Soll ich mich von einem Heiden reich machen lassen? Nichts für mich, nichts für mich. Können wir den Leuten auch sagen, nein, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Ich habe was anderes. Ich glaube, wir sollen Pause machen. Oder, also wir haben um 3:30 begonnen, oder?
Ja.
Dann haben wir noch ein paar Minuten. Noch 10 Minuten, dann machen wir noch 10 Minuten. Sind Fragen noch zu Kapitel 14?
Was waren das für Asphaltgruben?
Also bei mir, da gibt es verschiedene Begriffe, Erdharz, Erdpech, ich habe mich damit nicht beschäftigt, wie das genau aussieht, wie das ist mit dem Erdpech. Weiß jemand, wie das war? Dass das unter der Erde abgebaut wurde?
Bitumen ein Naturprodukt?
Asphalt, bitte? Bitumen?
Bitumen ist ein Naturprodukt.
Aber wer kennt sich aus? Und das ist das ein und das ist ein Naturprodukt. Ah. Ah, okay. Ja. Die tun so. Okay. Ist ja. Gut, dann ist es klar. Ist klar. In Kapitel 15, oder sind noch Beiträge zu Kapitel 14, ja?
Ich bin davon ausgegangen, dass Abraham nur seine Knechte hatte. Das heißt, dass er mit anderen zusammen das. War das nämlich die Fangkönigin, die er zurückgebracht hat?
Waren das
nicht die gefangenen Könige, die er wieder zurückgebracht hat? Man hat das nur mit seinen Eigenknechten erobert, also, oder waren auch andere Gäste gefangen?
Es waren da noch Leute, in Kapitel 14, Vers 13 haben wir gelesen, er wohnte unter den Terebinden Mamres des Amoritas, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Und dieser Eschkol und Aner, also das scheinen die Männer Aner, die werden dann erwähnt in Kapitel 14, Vers 24, Aner und Eschkol, den Teil der Männer, Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind. Das heißt, er hatte sich da noch Leute mitgenommen, die ihm geholfen haben für diesen Kriegszug. Im Bunde, ja. Danke. Diese waren mit Abraham im Bunde.
Das waren die Amoriten, die von Kanaan.
Ja, waren Kanaaniter. Sozusagen, oder? Ja, Amoriten. Kanaaniter. Das ist das Gleiche. Also, die Amoriten gehören zu den Kanaanitern. Ja. Ja, danke. Was für Abstammung waren die? Kanaan hatte ja mehrere Söhne. 10 Vers? 16. Amoriter, Kanaan war einer, also Amoriter, Amor war einer der Söhne Kanaans, von diesen 10 oder 11. Jebusiter, Amoriter. Kapitel 10, Vers 16. Ja, von diesen 10 oder 11 Söhnen Kanaans war einer der Söhne an Amorita. Einer namens Amor. Amor wahrscheinlich.
Das heißt, Abraham hat mit Heiden einen Bund geschlossen. Oder mit, was heißt
Heiden? Mit Kanaanitern. Ja. Ein Bund in Bezug auf dieses, dass sie die Leute zurückgeholt haben. Was das heißt, in welchem Bunde sie waren, das steht jetzt nicht im Text, in welcher Art und Weise hier ein Bund stattgefunden hat. Das wissen wir nicht. Bitte? Ja, er wäre dann der einzige Nicht-Heilige. Abraham, der Hebräer, der Ivrit. Gut, in Kapitel 15, das ist ein Schlüsselkapitel in diesem Abschnitt, und das dürfen wir nicht getrennt lesen von dem, was wir gerade in Kapitel 14 gelesen haben. Nach diesen Begebenheiten, dieser Ausdruck bindet schon die Kapitel zusammen, nach diesen Begebenheiten geschah das Wort Jahwes zu Abram in einem Gesicht: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Vorher ging es um Lohn, oder? Der Sodomiterkönig wollte ihn belohnen. Hier ist die Verbindung zu Kapitel 14. Und jetzt sagt Gott, ich bin dein Lohn. Inwiefern ist nun Gott der Lohn Abrahams? Abraham sprach, mein Herr, hier kommt, ich glaube, das erste Mal das Wort Adonai vor, mein Herr, Adonai. Adonai kommt von dem Wort Adon, ist der Herr, und Adonai ist eigentlich ein Pluralwort, heißt meine Herren, aber in Bezug auf Gott mit Einzahlbedeutung, also mein Herr. Deshalb sollte man das übersetzen mit mein Herr, nicht nur einfach Herr, sondern mein Herr. Abraham sprach, mein Herr, Herr, also ein Gebieter, ein Meister. Dieses Wort drückt eine persönliche Beziehung aus, die Herrschaftsrechte eingeschlossen hat, Besitzrechte eingeschlossen hat. Also mein Besitzer, mein Gebieter, dem ich gehöre, sagt Abraham hier zu Jahwe. Und ich, soviel ich weiß, das erste Mal, ich schaue es dann noch nach, 1. Mose 15. Vers 2, Adonai. Ja, das erste Mal. Es kommt dann in der Genesis noch ein paar Mal vor, aber nicht oft. Noch etwa siebenmal kommt es vor. Siebenmal insgesamt. Kapitel 18 und Kapitel 19 und Kapitel 20. Mein Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und Besitzer meines Hauses wird dieser Eliezer von Damaskus, also einer seiner hausgeborenen Knechte. Er macht sich Sorgen um seine Nachkommenschaft. Herr, was wirst du mir geben? Du hast mir doch nichts gegeben. Ich gehe dahin ohne Kinder. Er macht sich unnötig Sorgen um diese Nachkommenschaft. Gott sagt, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin der, der dich schützt und der dich belohnt. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, mein hausgeborener Knecht wird mein Erbe sein. Und siehe, Jahwe sprach zu ihm, nicht er soll dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so wird dein Same sein. Und Abraham glaubte Jahwe, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte Jahwe. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass Glauben vorkommt. Kaum zu glauben. Das erste Mal, dass Glauben vorkommt in der Bibel. Überhaupt, wenn in der Bibel solche wichtigen Begriffe das erste Mal vorkommen, sind sie sehr wichtig. Das erste Mal ist hier die Rede von der Gerechtigkeit, Zurechnung, von der Rechtfertigung aus Glauben. Das erste Mal. Eine Schlüsselstelle. Natürlich hat Noah auch geglaubt, oder? Noah hat aus Glauben gehandelt, aber das Wort Glauben kam bei Noah nicht vor. Aber jetzt kommt es vor. Was war es, das dem Abraham dazu gebracht hat, dem Herrn Jahwe zu vertrauen in Bezug auf den Nachkommen? Gott hat nur gesagt, ich gebe dir, der von deinem Leibe kommen wird, soll dein Erbe sein. Gott sprach. Gott sprach und Abraham glaubte Jahwe. Dieses Vertrauen war entscheidend. Durch dieses Vertrauen wurde Abraham als Gerechter angesehen jetzt von Gott. Er wurde zu einem Gerechten. Gott sah das kindliche Vertrauen von Abraham an. Und genau das was er suchte. Reines Vertrauen auf das reine Wort, auf das bloße Wort Gottes. Ohne irgendetwas zu fühlen, ohne irgendetwas zu berechnen, ohne irgendetwas sich zu entgegnen. Nur Glauben. Und damit wird er der Vater des Glaubens, denn dann, damit wird er ein Beispiel für alle, die glauben werden in Zukunft. Der Vater aller Gläubigen. Römer Kapitel 4, Vers 16. Er war der Vater der Glaubenden. Römer 4, Vers 16. Und der Apostel Paulus geht dann darauf noch ein, in diesem Kapitel 4, Römer 4. Abraham ist unser aller Vater, heißt es dort. Das Heil ist aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Römer 4, Vers 16. Und der Apostel Paulus wird dann argumentieren und wird sagen, die Rechtfertigung des Abraham war vorher und die Beschneidung war nachher. Und Gott hat ihn schon gerechtfertigt und erst nachträglich gab es noch eine Beschneidung als Zeichen des Glaubens, als Siegel der Gerechtigkeit. Man kann nicht nachträglich eine Bedingung hinzufügen. Nein, es ist keine Bedingung. Das Heil ist durch den Glauben, rein und allein durch den Glauben. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin Jahwe, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Gut, wir machen hier Pause.